Das Wort Gottes, die Bibel, geht also vorne auf den ersten Seiten gleich mit zwei Schöpfungsberichten los. Das irritiert manche, meinen, es kann doch nur einen geben, gibt doch nur eine Welt. Aber es wird ja unterschiedlich erzählt, was erst entstand und eher allgemein. Das war der Text, den wir von Petra gelesen haben, gerade gehört haben. Und das zweite ist dann, wie die Menschen angefangen haben, mit der Welt umzugehen, mit der Schöpfung umzugehen. Aber dieser erste Schöpfungsbericht ist etwas Wunderbares, weil in dem allem das Ja Gottes, diese große Zustimmung, diese Freundlichkeit, diese Grundeinladung Gottes durch alles hindurchschwingt. Bis in einen solchen Satz, dass da steht, ich habe euch die Sämlinge und die Pflanzen gegeben, damit ihr euch ernähren könnt. Ich habe euch Tiere zur Verfügung gestellt, die, von denen ihr euch auch sozusagen ernähren dürft. Aber ihr sollt das in guten, sinnvoller Weise tun. Und jedes Mal kommt dann, und Gott sah, dass es gut war. Und dieser Text wird nochmal zum Abschluss auch so abgeschlossen. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk. Und er sah, dass es gut war. Das ist nicht, dass Gott da steht und sagt, boah, was bin ich für ein Schöpfer und wie toll habe ich das alles gemacht. Sondern es heißt, es war das, was man vielleicht in dem Wort Greenpeace findet. Es herrschte damals Frieden unter allen Arten, unter allen Lebewesen. Es herrschte ein Auskommen, es herrschte ein tiefer Frieden, es ist in Ordnung, es ist gut, es ist genug. Und so sind die ersten Seiten der Bibel. Es gab völlig politisch korrekt Artenvielfalt, Diversität in unglaublichem Reichtum. Es gab absolut Frau und Mann, und auch grammatikalisch lassen sich da keine Unterschiede feststellen, wenn man den Text noch so lange untersucht. Und es wertet uns als Menschen natürlich unendlich auf, wenn Gott da sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und nochmal kommt es an einer anderen Stelle vor. Gott sagt, und er macht, oder es wird dann beschrieben, Gott machte Menschen ihm zum Bilde. Das heißt, da passt gerade noch ein Stück Papier dazwischen. Der Mensch ist unendlich aufgewertet, wenn er fast so wie Gott ist. Die Schöpfung ist eine runde Sache. Es ist alles gut an diesem ersten Sonntag oder Sabbat oder ersten Feiertag der Welt. Das muss man vielleicht nicht unbedingt als einen Tag sehen, aber in diesem Abschnitt, den der siebte Tag umfasst, da war es alles gut. Und dann nahm der Mensch das Ruder in die Hand. Und damit war es anscheinend zu Ende damit, dass alles gut war. Denn es kam mehr und mehr eine riesige Unordnung. Das erkannten auch schon die antiken frühen Menschen. Sie merkten, da ist Ungerechtigkeit, da ist Verderben, da ist Unfrieden, Bosheit. Und das alles im Angesicht einer betörend schönen Schöpfung. Die Bibel ist ein Buch, das in der Hauptsache in der Mittelmeerregion geschrieben worden ist. Da, wo alle hinwollen. Da, wo die reichen Muftis aus Hollywood sich ein Schloss kaufen und wo die armen Leute aus Afrika und sonst wo alles auf sich nehmen, um in dieser Region Fuß zu fassen. Menschen, die da leben und davon beeindruckt sind, die wissen wohl, was eine schöne Schöpfung ist. Warum zerstört der Mensch, was er so liebt? Und jetzt mute ich euch einen zweiten Text zu, und der ist nicht so schön wie der ersten, den ihr gehört habt. Er steht im Römerbrief, gleich im ersten Kapitel, und versucht, eine Antwort zu geben auf diese Frage, warum zerstört der Mensch, was er liebt. Es gibt sie nachher auch noch an die Wand geworfen. Ich lese sie aber jetzt noch einmal nach Luther vor. Und da wir heute den Bibelsonntag haben, fände ich es gut, wenn ihr einmal aufsteht. Denn vor dem, was wir aufstehen, das ehren wir. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über das gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Die Ungerechtigkeit hält die Wahrheit vor den Menschen klein und unterdrückt sie. Denn was man von Gott erkennen kann, das ist ja vor ihren Augen. Gott hat ihnen alles gezeigt. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass wir eigentlich keine Entschuldigung haben. Denn obwohl auch die Heiden von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz hat sich verfinstert. Die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen oder eines Vogels, eines vierfüßigen oder kriechenden Tieres. Und in Vers 28 geht es weiter. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in ihrem verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Verleumderei, Gottesverächter, Frevler, Hochmütigkeit, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos und unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht, dass sie den Tod verdient hätten, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern freuen sich auch noch, wenn andere es mitmachen. Bitte nehmt wieder Platz. Könnt ihr jetzt die erste Folie bitte einblenden? Wenn man diesen Text hört oder ihn auch noch mal in einer anderen Übertragung liest, dann gibt es, jedenfalls mir geht es so, sofort eine Abwehrreaktion. Die erste Abwehrreaktion ist, so schlimm bin ich ja nun nicht. Und die zweite Abwehrreaktion ist, wenn sich das wirklich alles so verhält, ich wusste ja gar nichts davon. Das ist die etwas weitere Abwehrreaktion, die ein bisschen komplexer ist. Ich wusste doch gar nicht, dass man sich an diese Sachen halten muss. Ich wusste ja nicht, dass man das nicht darf. Ganz klar, diese Aufzählerei, auch in dem zweiten Teil gleich nochmal, ist schon heftig. Und Paulus orientiert sich da an den Tugendkatalogen, da praktisch an den Negativ-Tugendkatalogen. Also die gab es auch im Römischen Reich. Auch da hat man aufgezählt, was Menschen falsch machen und wie sie sich schlecht benehmen. Und gerade in der Zeit, als Paulus lebte, war das auch so ein starker Niedergang in dem Römischen Reich, dass es da viel Anschauungsmaterial gab, was alles falsch lief und wie schlecht die Justiz aufgestellt war. Und wie, wir haben jetzt gestern den Tag von Befreiung von Auschwitz gefeiert. Ich habe mir gedacht, natürlich gab es nicht so, das ist nicht vergleichbar, es ist nicht systematisch, aber da gab es, ich weiß nicht wie oft, Massaker an allen möglichen Leuten. Das Wort Dezimierung kommt daher. Jeder Zehnte ist dran. Einfach, um die Menschen so zu erschrecken, dass sie vor lauter Angst dann doch tun, was sie sollen. Aber hier versucht Paulus anhand dessen zu sagen, deutlich zu machen, Leute, das, was uns nicht gefällt, das, was so schrecklich ist, was unser Leben auch gefährdet und belastet, das hat eine Wurzel in was anderem. Nämlich immer dann, sagt er, wenn der Mensch sozusagen den Faden zu Gott abschneidet. Wenn der Mensch sagt, Schöpfung ist gut, aber das kann ich auch alleine verwalten. Wenn der Mensch den Zusammenhang nicht mehr herstellen kann zwischen dem, in dem er lebt und zwischen dem, der das gegeben hat und der das erhält, dann fängt es an, schief zu gehen. Und diese Aufzählung zeigt uns, Das Problem, das wir heutzutage mit unserer Welt, unserer Schöpfung, mit unserem sozialen Leben momentan und mit vielen, vielen Fragen, die uns umtreiben, mit den schrecklichen Kriegen, die auf unserem Planeten toben, diese Fragen sind nicht mit Balkonsolarwerken und Dosenpfannen zu lösen. Das ist ein Problem, was bis in die Wurzel jedes Menschen hineingeht. Und das bedeutet, dass es da anfängt, wo Menschen Entscheidungen fällen, wo Menschen bereit sind, Verzicht für eine bestimmte Sache zu üben, wo Menschen bereit sind, sich für etwas Bestimmtes zu engagieren, wo Menschen bereit sind, für den anderen mitzudenken, von sich einmal wegzudenken, wo Menschen bereit sind, ihre Angst zu überwinden. Wenn die Menschen den Zusammenhang verlieren, geht es schief. Und wir leben in einer Welt, in der viele diesen Zusammenhang verloren haben, gerade in unserer westlichen Welt. Und das ist schon lange so, schon viele Jahrhunderte. Wenn wir die Welt von Gott abschneiden und damit auch unser Leben von Gott trennen, gelingt es uns auch nicht, den Frieden in der Schöpfung zu leben. Und die Folge ist, weil wir spüren, da knirscht was, da ist irgendwas nicht so richtig, dann stürzen wir uns auf was Banales. Paulus übersetzt das hier mit Nichtigkeit. Mit Sachen, die nicht schön sind vielleicht, aber nicht wirklich wichtig. Und wir achten diese Dinge wertvoller und beschäftigen uns viel mehr damit, als mit Gottes Willen oder mit dem, wie er die Welt sieht, oder mal 1, 2, 3, 5 Kapitel in der Bibel zu lesen. Ich schließe mich da ein. Ich bin nicht anders. Ich stehe hier nicht, um euch zu beschimpfen. Ich muss ja vielleicht nur mal das Stichwort Handy sagen. Wie viel Zeit verbringe ich am Handy? Wie viel Zeit verbringe ich mit Gott? Und das Problem ist, wenn wir falsch fokussiert sind, wenn so viel von unserer Zeit durch andere Dinge aufgefressen wird, dann vergessen wir nicht nur Gott, sondern wir vergessen auch die Achtung und die Demut für Gott und für diese Welt. Und wir vergessen auch das Mitgefühl, die Würde und die Herzlichkeit zu unseren Mitmenschen. Wir können gar nicht mehr für eine andere Gruppe oder einen anderen Menschen oder ein anderes Verhältnis mitdecken. Unser Herz ist auf unser Ziel fokussiert. Und da bleibt kein Spielraum für anderes. Weil wir nicht auf Gottes Angebote, auf Gottes Zeichen, auf die Schönheit dieser Welt, auf die Innigkeit von menschlichen Beziehungen reagieren, darum reagiert Gott auch. Er reagiert nämlich dadurch, dass er nicht reagiert. Er sagt, es ist eure Entscheidung, ich habe es euch gesagt. Aber wenn ihr es immer und stantepede und stur vorzieht, mich zu ignorieren, aus eurem Leben herauszuschieben, dann kann ich nichts machen. Denn ich habe euch als eigenständige und bewusste und kluge Wesen erschaffen. Aber wenn ihr euch auf was Falsches konzentriert und kapriziert, dann müsst ihr mit den Folgen dieser Entscheidungen leben. Und er überlässt es uns, Lösungen zu finden ohne ihn. Und die sind halt so, wie unsere Lösungen so sind. Er liefert uns dann unserer eigenen Ratlosigkeit aus. Und das ist hart. Denn es führt zu Desorientierung, zu grenzenloser Gier, zu hemmungslosem Luxusstreben, zu einem Ungleichgewicht zwischen den Generationen, zu ausgefuchst bösen Systemen, aus denen Menschen fast nicht mehr entkommen können. Es führt zu der Gewohnheit, den Schwächsten am ehesten unter Druck zu setzen. Es führt zu Hass untereinander und zu einer Welt, die letztendlich mit sich selbst im Krieg liegt. Gehen wir mal auf den zweiten Vorwurf oder beziehungsweise die zweite Reaktion des Menschen an, dass man sagt, ich doch nicht. Und wenn, dann habe ich es ja nicht gewusst. Kann man das dem Menschen vorwerfen? Er habe sozusagen gegen sein Gewissen gehandelt. Er hätte es doch wissen müssen. Viele Menschen werden sagen, ich konnte doch nichts von Gott wissen. In meiner Gegenwart, in meiner Erziehung, in meinem Leben kam Gott nicht vor. Paulus lebt in einer anderen Welt, da war Gott immer irgendwie mittendrin. Aber selbst in Welten, wo Gott nicht vorkommt, gibt es Ahnungen, gibt es ein Gespür, dass da mehr sein muss als das, was so vor Augen ist. Und ausgerechnet die klügsten Wissenschaftler und Theoretiker rechnen den Faktor Gott demütig immer mit ein. Sie können ihn nicht unbedingt fassen und beschreiben, aber sie sagen, wir haben alles ausgerechnet, alles ausgelotet, fantastisch. Und dennoch ist da dieser Faktor Gott nicht auszuschließen. Und es gibt viele, viele Zeichen, wo Gott an sich erinnert. Manchmal ein bisschen versteckt. Eine große Bewegung in den letzten Jahrzehnten ist zum Beispiel, eher im letzten Jahrzehnt ist, die Scheu und das ungute Gefühl, Essen wegzuwerfen. Das war in den 70ern, hieß das Überproduktion und landete dann irgendwo. Inzwischen ist unsere Empfindlichkeit darüber, was alles aus Essen, aus Lebensmitteln gemacht wird und wie viel davon weggeschmissen wird. Und dass wir irgendwie das nicht hinkriegen, so viel zu produzieren, wie wir wirklich brauchen. Das eine knapp und das andere, oder an bestimmten Stellen, wer weiß wie knapp, und an anderen Stellen viel zu viel. Dass wir merken, da stimmt doch was nicht. Das, was irgendjemand entstehen lässt und uns gibt, damit können wir doch nicht so rumschleudern, als wenn das nichts wert wäre. Das ist eins von diesen Zeichen, wo Gott anklopft und sagt, sag mal, merkst du eigentlich noch was? Merkst du, dass du in einer Schöpfung lebst, die von A bis Z so um dich herum gebaut ist, dass du dich, wenn du entsprechend Fleiß und manchmal auch ein bisschen Glück hast, dich ernähren kannst? Dass du dein Fortkommen hast, dass du deine Familie, deine Kinder füttern kannst? Ein zweites Hinweiszeichen ist, kennt ihr vielleicht auch, alle kleinen Kinder haben unbewusst eine Vorliebe oder ein Mitleid mit Kleinen. Wenn man Bilder mit Tieren oder so anguckt, dann, ich weiß, unsere Tochter ging mit uns spazieren und so ein Wildgehege und dann sagte sie, Mama oder Papa, guck mal das Kleine. Wir haben einen Faktor in uns, wo wir nicht wissen, wo das eigentlich herkommt, denn das ist nicht, längst nicht in allen Familien immer unbedingt anerzogen, dass man mit den Kleinen behutsam umgehen muss. Dass man ein bisschen Geduld haben muss, dass man sich was ausdenken muss, damit die beschützt werden. Auch das ist ein Zeichen von Gott, sich in Erinnerung zu rufen und zu sagen, ich habe die Welt so gemacht, dass auch die Schwachen und die Kleinen überleben können, aber das hängt davon ab, wie du dich verhältst. Du sollst im Frieden mit deinen Nachbarn und deinen Mitmenschen leben. Und das heißt, dass du dich einstellst auf den anderen. Das ist Güte und Treue und Barmherzigkeit mit den Kleinen im weitesten und umfassendsten Sinne. Von Kindern bis kleinen, vielleicht einem kleinen Volk, einer kleinen Minderheit oder sonst was umgehen. Fazit. Man könnte drauf kommen, wenn man systematisch suchen würde. Wenn man das so wichtig fände und sich so auf die Agenda schriebe, dass man sagte, dieses Problem, ob Gott da ist, ob es ihn gibt, ob er die Welt gemacht hat und wie das alles zusammenhängt, das muss ich jetzt lösen. Da muss ich draufkommen. Ich will wissen, wie sich das verhält. Ich weiß selbst. Man nimmt sich's vor. Und dann rutscht es einem doch wieder weg oder es ist schwer oder man findet die Ergebnisse, die Zwischenergebnisse so unersprießlich, weil sie was mit der eigenen Bequemlichkeit zu tun haben, dass man es doch wieder auf die lange Bank schiebt. Und dennoch würde ich sagen, unsere Probleme in dieser Welt, und da brauche ich gar nicht alles aufzuzählen, ihr wisst, wovon ich spreche, sind so groß und zu groß, als dass wir sie wirklich alleine lösen könnten. Wir müssen unsere Überforderung eingestehen, je länger, je mehr. Und nur bei Gott und nun bei Gott anfangen, um Hilfe zu suchen, das ist nicht angenehm. Es ist eher peinlich, wenn man sagt, ich habe es die ganze Zeit versucht und jetzt stehe ich vor den Trümmern meiner eigenen guten Absichten. Wir müssen ihn in die Rechnung nehmen. Wir müssen, wenn wir sagen, wir wollen die gesellschaftlichen Prozesse unseres Landes oder unserer Welt versuchen, besser zu lösen, dann heißt das, dass wir auf die Knie müssen, jedenfalls die, die das können, körperlich oder auch wissen, was das heißt. Dann müssen wir Gott fragen, was sollen wir tun? Dann müssen wir ihn bitten, leite und lenke uns, mach uns die Augen auf. Zeig mir, wie ich es machen soll. Ich möchte bei dem Ganzen nur zwei Hinweise, Tipps geben. Das erste ist, fangen wir an, wieder unmittelbarer auf unser Gewissen zu hören. Und nicht die bequeme und die angenehme und die für uns prosperierende Lösung zu nehmen, sondern die, die andere mit einschließt. Die gottgefällige, die soziale Lösung, die uns vielleicht auch ein bisschen was kostet. Im Zweifel, das kann man sagen, wenn man auch wenig von Gott weiß, kann ich euch sagen, im Zweifel steht Gott auf der Seite der Ärmeren, der Schwächeren, der Kleineren. Erkenne und mach das zu einem Prinzip deines Gewissens, dass Gott gerade auf der Seite der anderen steht. Dass du sie achten und schützen sollst, dass du fair sein sollst und das vor dir selber rechtfertigen können musst und dass du dich einsetzt und bemühst, wo du siehst, dass es nicht so ist. Ich glaube, wir haben, schließe ich mich ein, zu lange passiv unseren Glauben verstanden. Wir haben gedacht, wir beten dafür und wir erklären alles und wir sagen vielleicht noch irgendwo offiziell unsere Meinung. Aber Leute, wo hat man uns denn auf Barrikaden gesehen? Das durften wir als Christen nicht. Und ich bin auch nicht dafür, für jeden, mit jedem Plakat hier durch die Gegend zu rennen, heute Morgen so und heute Abend so. Das meine ich nicht damit. Aber aus dem Knick zu kommen und zu sagen, es gibt viele Wege, wo ich meine Meinung eben doch sagen muss. Ich glaube, davon befreit uns Gott nicht. Öffne deinen Mund für die Schwachen, heißt es in der Bibel. Nimm Partei für den, der für sich selber nicht einstehen kann. Steck deinen eigenen Komfort zurück. Verzichte um des anderen Willen, weil du Gott auf die Spur kommen willst. Der zweite Punkt ist Friede, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Müssen uns lieb und teuer werden, weil sie Gottes Willen sind. Ich glaube fest daran, dass Gott sich nicht freut, wenn es auf Erden schief geht. Es gibt so ein Gottesbild, dass man sagt, ja, es läuft ja sowieso alles auf das Ende zu und dann sieht man ja, je schlechter es wird, dann kommt das Ende der Welt ja schneller heran und so ungefähr, als wenn Gott dem auch noch zustimmt. Das glaube ich nicht. Gott hat so viele Menschen auf Erden, Menschen, die er liebt, für die sein Sohn gestorben ist. Und da glaubt ihr, dass der sich die Hände reibt, wenn es für die Christen mal wieder schief geht? Oder für die anderen Menschen, die nicht an ihn glauben? Das kann doch nicht sein. Wir haben einen Gott auf unserer Seite, der uns liebt. Und der sich um jedes Mal freut und es gibt einen Jubel im Himmel, steht da. Wenn der Wille Gottes sich erfüllt in einem Menschen oder zwischen Menschen, wenn es Konfliktbereinigung gibt, wenn Menschen sich wieder vertragen, wenn einer großzügig ist, wenn einer abgibt, wenn einer an andere denkt, wenn einer sich überwindet oder eine. Das kostet uns was. Aber das ist ja nicht falsch darum. Es hat Jesus Christus alles gekostet, diesen Hoffnungspunkt in der Welt noch aufrichten zu können. Und darum darf es uns auch ein bisschen kosten. Manchmal finanziell, aber vor allem inhaltlich, zeitlich, kräftemäßig und von eurer Leidenschaft. dann doch drei Tipps, habe ich gerade festgestellt. Der dritte Tipp ist, beschäftige dich mit der Bibel. Wie man das macht, das ist zum Glück in einer endlosen Breite ja inzwischen möglich. Also zum Beispiel, wer viele Autofahrten machen muss, könnte doch eine CD einlegen und diese wunderbaren, sehr guten Bibelübertragungen sich anhören. Oder wenn ihr sagt, ich bin musikalisch, ich möchte mich zum Beispiel mit dem Psalm beschäftigen. Es gibt so viele gute, von Klassik bis modern, Psalmvertonungen. Dann sucht euch welche raus und hört sie öfter. Das macht sie auch leicht, wenn man das mit Melodien verbindet, weil dann klingt das in einem selber nach. Und wenn du eher ein systematischer Typ bist, dann hol dir einen guten Kommentar und lies mit der Bibel und daneben an und finde eine Fülle von Gedanken, einen unglaublichen Reichtum. Das alles aber, damit du mehr und mehr in die Sicht Gottes hineinkommst, wie er die Welt sieht, was er will, damit es dir nicht passiert, dass du sagen musst, wie, ich wusste ja gar nicht, dass man das und das nicht tun soll und tun darf. Sondern zu sagen, doch, ich habe ein Gespür, ich merke mehr und mehr, was Gott will und wo es für ihn brennt und wo er leidet. Und ich will auch diese Hoffnung auf das Ewige behalten. Ich will mich nicht hier wie ein ausgebrannter Sozialarbeiter fühlen, sondern ich will jemand sein, der an Gott gebunden ist und der hofft auf das Ewige und deshalb heute stark ist. Und heute weiß mehr und mehr, was zu tun ist. Klein und brüchig und manchmal sehr vorläufig. Aber ich will mich vom Ewigen faszinieren lassen, damit ich heute hier handeln kann. Ich will mich von dem Heiligen erregen lassen, damit ich meine Mitgeschöpfe in dieser Schöpfung lieben, ehren und würdigen kann. Amen.